Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Urbio Insider Podcasts, dem Podcast, in dem wir spannende Köpfe in der Immobilienbranche zu Wort kommen lassen. Mein Name ist Philipp Rommelmann und ich freue mich, heute einen besonders vielseitigen Gast begrüßen zu dürfen, Dimitri McDuffie. Hey Dimitri, schön, dass du da bist. Vielleicht stellst du dich den Zuhörern einfach kurz vor.
Ja, grüß dich, hi. Vielen Dank für die Einladung. Ja, Dimitri McDuffie. Ich bin 35 Jahre jung, komme aus dem Frankenland, bin tätig in Nürnberg, in der Metropolregion Nürnberg. Ja, habe 3 Kinder, bin glücklich, noch nicht verheiratet, aber bin glücklich in einer Partnerschaft schon seit einigen Jahren und lebe im ländlichen Raum hier und freue mich da heute bei euch Gast zu sein.
Ja, du hast ja eine besonders spannende Zeit hinter dir und auch ein besonders spannendes Themenfeld vorher gehabt. Du bist nämlich vom Profisport in die Immobilienbranche gewechselt. Das ist nicht alltäglich. Lass uns da direkt vielleicht mal drauf eingehen. Du bist 2016 als Quereinsteiger in die Immobilienbranche gekommen. Was hat sich in dieser Zeit verändert und was war es überhaupt für ein Anreiz, in der Immobilienbranche anzufangen?
Ja, also erstmal war es letztendlich so, dass ich jetzt nicht freiwillig aus dem Profisport gegangen bin oder ich mich verabschiedet habe. Ich war eigentlich als Jugendtalent oder als aufstrebendes Talent sozusagen im Basketball in Anführungsstrichen bekannt, wurde da dann relativ früh als Jugendspieler schon unter Vertrag genommen von Rose Bamberg, also Bamberger Traditionsverein, sage ich mal. Und hatte dann leider, wie es oftmals so ist, mit Verletzungen zu tun. Und da war dann letztendlich mit 21 so eine schwerwiegende Verletzung, dass das Knie kaputt ging und dann eigentlich auch klar war, dass man auf der Basis nicht mehr weitermachen kann, zumindest nicht auf einem sehr hohen Level. Und da war einfach mein Anspruch von damals, dass ich gesagt habe, entweder ich kann's halbherzig zu spielen oder in der zweiten oder dritten, vierten Liga, da habe ich keine Lust drauf. Ja. Dann verabschiede ich mich einfach von dem Sport. Es war eine schöne Zeit. Ich habe viel mitgenommen, was ich wahrscheinlich auch heute in meinem Alltag auch anwenden kann. Und musste mich dann sozusagen mit in den jungen Jahren als 21-Jähriger neu, habe dann erstmal versucht beim Sport zu bleiben und bin dann über Umwegen als ich als Trainer tätig war, habe ich dann damals einen Klienten, sage ich mal, der bei mir im Personal Training war und das war ein freischaffender, sage ich mal, Immobilieninvestor und zu dem Zeitpunkt war für mich dieses Thema komplettes Neuland und das hat sich dann einfach aus Gesprächen mit dieser Person ergeben. Und da war dann 2016 war es dann letztendlich soweit, dass ich dann einfach eiskalt in das Haifischbecken gesprungen bin, in die Immobilienbranche und habe eine Immobilie gekauft und hatte da Großes vor. Ja, und das war letztendlich der Einstieg mit einem Mehrfamilienhaus, mehr oder minder alles durch Zufall. Und dann hatte ich da einfach Blut geleckt. Also da sind dann einfach Themen aufgekommen, wo ich dann mir gedacht habe, die Immobilienbranche ist so vielschichtig im Endeffekt. Man hat, 10 unterschiedliche Asset-Klassen. Also man kann ja wirklich in allen Bereichen irgendwo was machen und sich da verwirklichen. Und für mich war einfach relativ schnell dann auch klar, dass so die Projektentwicklung, dass das eigentlich wirklich das Thema ist, das mir am meisten Spaß macht und da auch einfach meist geht. Diese Projekte, die man dann da angeht, die sind ja so unterschiedlich, dass einem da eigentlich nie langweilig werden kann. Weil jedes Projekt hat eine andere Herausforderung und das macht es einfach so spannend, sage ich mal. Also das ist nie, um es auf den Punkt zu bringen, sage ich mal, was da auch dann im Vergleich zur Profikarriere, da sage ich, jede Saison ist dann wieder anders. Man steht da vor anderen Herausforderungen. So ist es in der Projektentwicklung genauso.
sehr spannender Einblick. Ich stelle mir auch vor, dass du durch die Erfahrung im Profisport eine einzigartige Perspektive auf die Branche mitgebracht hast. Jetzt sagtest du, du bist in der Projektentwicklung tätig bei Ten Brinke. Kannst du uns da vielleicht einfach mal so einen typischen Entwicklungsprozess eines Projektes näher führen?
Ja, klar. Also grundsätzlich ist das eine Thematik, die ist wahrscheinlich bei jedem gleich. Also man bekommt Angebote aus dem Netzwerk, sei es von Maklern, sei es von Eigentümern, also klassische Akquise. Und dann prüft man so ein Grundstück erstmal auf Herz und Nieren. Ja, also da gehört, wie in der Immobilienbranche, jeder auch immer wieder sagt, Lage, Lage, Lage. Gehört natürlich als erstes mit dazu, die Mikrolage, Makrolage und die Winzolage zu prüfen. Also welche Faktoren wirken auf das Grundstück, und das sind dann ja unterschiedliche Themen wie Emissionen, Schallemissionen, Geruchsemissionen, aber auch die Anbindung des Grundstücks, ja, wo liegt das genau, wie ist der HPMV, ja, das sind alles Themen, die man im ersten Step erstmal klärt, und ob es überhaupt in Frage kommt, tiefer einzusteigen. Im weiteren Schritt ist man dann letztendlich, geht man daher, dass man sagt, okay, welches Baurecht habe ich denn, oder beziehungsweise welches Baurecht kann ich schaffen? Da gibt es unterschiedliche Wege, um ans Ziel zu kommen. Da gibt es ein Bebauungsplanverfahren, da gibt es aber auch Paragraph 34 Baugesetzbuch. Das heißt im Endeffekt, dass mein Projekt oder das Gebäude, was ich da errichten möchte, dass sich das in die nähere Umgebung einfügen lässt. Ja, und wenn ich dann diese Parameter geklärt habe und ich eben weiß, was ich darauf errichten kann, welche Assetklasse, welchen Nutzungsmix ich dann da eben habe, dann kann ich auch in die Kalkulation tiefer einsteigen. Das heißt, auch die Ertragsseite dann näher betrachten, analysieren, wie sind die Mietpreise in der Ecke, auch die Verkaufspreise, welche Faktoren bekomme ich auf dem Investitionsmarkt? Ja, Ten Brinke zum Beispiel arbeitet ja, sag mal, 90% nur mit institutionellen Investoren zusammen, also sei es Pensionskassen, Fonds oder bei uns hier in Bayern zum Beispiel die Bayernheim als staatliches Instrument. Und dann bildet sich da im Endeffekt in den ganzen Ablauf so ein Faden, ja, wo man dann in einer Kalkulationsmaske alle Parameter einfließen lässt, und am Ende natürlich muss die Wirtschaftlichkeit passen, der Deckungsbeitrag, und wenn das gegeben ist, dann geht man in die tiefere Ankaufsprüfung und dann auch in den Planungsprozess, der dann über die verschiedenen Leistungsphasen geht.
Jetzt sagtest du gerade schon Grundstück, Lage, ganz wichtig. Euer Schwerpunkt oder dein Schwerpunkt liegt ja in der Metropolregion Nürnberg. Was macht den Standort für dich besonders reizvoll?
Der Standort, die Metropolregion Nürnberg, gehört ja zu einer der wirtschaftsstärksten Regionen auch in Deutschland. Wir haben ja hier Adidas, Siemens, Puma, Schaeffler, wirklich Weltkonzerne sitzen. Das bedeutet natürlich auch entsprechend, dass hier Wohnraum, also speziell jetzt auf den Wohnraum zu gehen oder den Wohnungsbau, dass hier auch eine sehr hohe Nachfrage ist. In den Städten Nürnberg, Fürth, Erlangen, also im allgemeinen Einzugsgebiet der Stadt Nürnberg. Du hast hier viele Personen, die gut verdienen und entsprechend dann auch bereit sind, in Eigentum zu investieren, zum einen, aber auch bereit sind, entsprechend in Neubaumieten oder beziehungsweise in einen Neubau zu ziehen und diese Neubaumieten auch zu akzeptieren. Aber auch darüber hinaus gibt es andere Assetklassen, die auch sehr gut funktionieren, natürlich aufgrund dessen, dass sich hier unterschiedliche große Firmen angesiedelt haben oder gewachsen sind aus der Struktur. Und dann gibt es natürlich auch kleinere, die sich hier ansiedeln wollen. Und dann hat man auch im Bereich von Gewerbeparks oder Logistik zum Beispiel, da war jetzt auch das Beispiel, das ist eine Entwicklung von Swiss Life westlich von Nürnberg, wo man dann eben auch sieht, okay, da ist auch jemand bereit, gewagt, den Schritt zu gehen und zu sagen, perspektivisch kann ich hier auch etwas entwickeln. Aber man muss natürlich auf der anderen Seite auch sagen, wir sind mit Nürnberg und dem Standort hier ist nicht in den Top 7, wie man ja immer die eigentlich, sag mal, im internationalen Kontext immer erwähnt werden. Und da gibt es natürlich dann auch Themen wie jetzt die Ticket Size, die darf natürlich nicht zu groß sein, sonst hat wieder irgendein Investor ein Problem mit der Assets Allocation und da muss man auch vorsichtig sein. Das heißt also, man bewegt sich in einem Rahmen. Ich denke, jetzt ein Single Asset mit 150 Millionen, da tut man sich hier schon schwer. In Berlin ist man da dann wieder einfacher unterwegs, ja, und geht's auch leichter. Und das heißt also, bei uns ist halt einfach da so ein bisschen der Spielraum, wo man sagen muss, wie weit kann ich gehen, wie groß soll das Projekt werden. Aber ansonsten ist das wirklich eine Gegend, wo man was machen kann.
Wir hören also raus, der Standort ist eine sehr wichtige Rolle für den Erfolg eines Projektes. Jetzt bringt die Branche natürlich auch Herausforderungen mit sich, gerade bei steigender Nachfrage nach flexiblen Konzepten. Dazu eine Frage. Wie reagiert ihr auf die steigende Nachfrage nach flexiblen Arbeits- und Wohnräumen, wie zum Beispiel Coworking?
Wir orientieren uns grundsätzlich einfach an dem, was der Markt möchte, sage ich mal. Ja, jetzt gab es ja die Verwerfungen am Markt, Zinsschwanken etc. Und dann musste man auch relativ schnell reagieren und sagen, ich muss weg vom frei finanzierten und gehe jetzt einfach, wenn ich jetzt speziell das Thema Wohnen mir anschaue, dann gehe ich auf das, was funktioniert und das, was der Investor haben möchte. Und das sind geförderte Produkte. Und da, ja, gibt's jetzt nicht das Thema Flexibilität oder dass man da irgendwelche modulare Bauten. Es gibt's natürlich, gibt viele Firmen, die das auch zukünftig umsetzen wollen. Aber für uns ist das hier absolut noch kein Thema. Auch Thema Office, wo es eben um flexible Arbeitsplätze etc. geht. Und da sind wir hier noch nicht so stark vertreten. Also zumindest nicht hier am Standort.
Jetzt hattest du ja schon die Zusammenarbeit mit Investoren oder auch Kommunen angesprochen. Wo siehst du da die Herausforderung in der Zusammenarbeit? Gerade bei Kommunen würde mich das sehr interessieren.
Puh, ja, bei den Kommunen ist natürlich der gesamte Genehmigungsprozess. Das ist so die größte Herausforderung, weil mittlerweile ist es so, ich denke, das ist bundesweites Thema, dass die entweder überfordert sind, weil natürlich viele Regulierungen und Richtlinien da vorgegeben sind, an die sie sich halten müssen. Aber auch das Thema, dass es eigentlich keine Projektentwicklung mehr ohne Bürgerbeteiligung gibt oder irgendein Bürgerbegehren. Weil komischerweise, sobald irgendwo ein Projektentwickler irgendwas aufbauen möchte oder ein neues Quartier schaffen möchte, kommt aus allen Ecken irgendjemand und weiß irgendwas dagegen zu sagen oder zu klagen. Sei es die Eidechse, die irgend da nistet oder irgendwelche anderen Themen. Und da tun sich dann natürlich die Kommunen sehr schwer. Das heißt also, das wird ein zäher Genehmigungsprozess. Bauleitplanung dauert ja, sag jetzt mal, zwischen 3 und 8 Jahren. Und in der Zeit passiert halt natürlich viel. Und das macht es schwierig. Also das ist eine der größten Herausforderungen, dass man sagt, welche Planungssicherheit kann mir im Endeffekt die Kommune geben? Da gibt es keine. Und das ist dann natürlich auch ein Risiko, dass man mit einbiegt, weil so ein Planungsprozess oder der Genehmigungsprozess, speziell jetzt nur mal die Bauleitplanung, die zieht sich schon enorm in die Länge. Man muss viele Gutachten vorlegen. Und viele, viele Runden mit der Öffentlichkeit auch laufen und Stadtrat und Sitzungen und Wiederabstimmungen, bis man da dann am Ende zum Ziel kommt. Ne? Und auf der anderen Seite gibt's ja dann noch das Instrument, das hatte ich ja schon mal erwähnt, über § 34, aber selbst auch da kann man mittlerweile von 1,5 bis 3 Jahren alles erwarten und das ist einfach eine Zeitspanne, wenn man dann wieder zurückschaut, was in den letzten 4 Jahren passiert ist. Und wenn man sich mal vorstellt, man kauft irgendwie ein Grundstück an, was ja leider vielen Projektentwicklern so ergangen ist, dass die Grundstück kaufen und sich denken, Mensch, ist doch ein geiles Projekt. Ich beplane das Ganze und reiche meinen Bauantrag ein und dann warte ich irgendwie 2 Jahre, bis ich da überhaupt loslegen kann. Und in den 2 Jahren sind dann die Zinsen so enorm explodiert, dass das Projekt dann ja ein Stranded Asset eigentlich wurde und du dann gar nicht mehr weitermachen kannst. Und das ist natürlich schon eine extreme Herausforderung in der aktuellen Zeit.
Herausforderung ist da auch das richtige Stichwort für meine nächste Frage. Gerade wenn die Märkte oder Projekte sehr fordernd werden können, wie bleibst du mit deinem Team denn motiviert, auch wenn die Bedingungen mal schwierig sind?
Das ist eine gute Frage. Ich glaube, da nehme ich viel mit aus dem Sport, dem Mannschaftssport. Du hast da auch mal, ich sage jetzt mal, wenn du so ein Losing Streak hast und mal 5, 6, 7, 8, 9 Spiele in Folge verloren hast, dann musst du aber trotzdem am Montag wieder dastehen und wieder trainieren. Das heißt, analysieren, was ist schlecht gelaufen und dann sich einen Gameplan zu machen fürs nächste Spiel. Und ich glaube, das ist so das Thema, was da aktuell in dieser schwierigen Marktphase natürlich dann genauso ist, weil ich vergleiche das darum mit dem Sport, weil jede Investorenansprache ist wieder ein neues Spiel. Und nach dem Spiel, sage ich jetzt mal, oder nach der Investorenansprache, du bekommst ja aktuell mehr Absagen als Zusagen. So, und dann musst du trotzdem sagen, okay, was haben wir aus dieser letzten Absage, was konnten wir da eigentlich mitnehmen, um vielleicht auch einen Gedanken in Richtung Umplanung oder Sonstiges mit einzubinden, weil in dieser schwierigen Marktphase, in der wir uns bewegen, aktuell ist Agilität eigentlich so, ja, das wichtigste Argument. Du musst halt einfach auch mal dann auf die Bedürfnisse eingehen und sagen, wie weit kann ich mich dann da auch nochmal tiefer in die Planung nochmal einsteigen, um eben zu sagen, ich bekomme das dann aufgrund der Rückläufer oder also das Feedback von den Investoren, bekomme ich das vielleicht dann doch irgendwie hin, ja, und in die Spur, dass das Projekt bei denen dann auch laufen kann. Ja. Und deswegen letztendlich ist es wirklich jedes Mal ein neues Spiel und du musst halt dann einfach dich auf den nächsten Pitch oder auf die nächste Runde mit den Investoren wieder so vorbereiten, dass du sagst, okay, da könnte es jetzt dann klappen. Ja. Und dann sind wir bei Tembrinke im Endeffekt aber auch in einer sehr komfortablen Situation, dass wir nicht diesen enormen Druck verspüren, weil die Firma Tembrinke sich letztendlich fast ausschließlich aus Eigenmitteln finanziert und da kein Fremdkapital da ist, das dann von hinten drückt und die Zinsen dich dann in irgendeine schwierige Situation manövriert. Das heißt also, man ist da ein bisschen entspannter, aber natürlich die Motivation muss immer oben bleiben und das ist dann schon auch eine Herausforderung, ja.
Ja, besser hätte ich es nicht sagen können. Sehr gut dargestellt. Vor allen Dingen der Vergleich, dass jede Ansprache ein neues Spiel ist, finde ich sehr gut. Und ich merke, dass da viel Leidenschaft in deiner Arbeit steckt. Kommen wir jetzt vielleicht zu einem Thema, das in der Immobilienbranche immer mehr an Bedeutung gewinnt. Das Thema Nachhaltigkeit. Was tut Tembrinke, um den CO2-Fußabdruck zu reduzieren?
Ich sag mal so, ich glaube, wir machen in Deutschland ja aktuell schon sehr, sehr viel. Wenn man sich einfach mal auch anderweitig in anderen Ländern umsieht, also da muss man gar nicht nach Lateinamerika oder sonstiges. Das reicht auch hier in den europäischen Ländern, weil unser Energiestandard, was jetzt den Neubau angeht, ist ja so immens hoch mit so vielen Vorschriften und Richtlinien, die wir da mittlerweile einhalten sollen und müssen, dass man da schon vieles tut. Ich finde es auch richtig, ja, weil ich glaube auch grundsätzlich, dass Gebäude weitestgehend autark betrieben werden können. Also 100% werden wir wahrscheinlich so schnell jetzt erstmal nicht schaffen, aber wenn wir bei 80% sind mit PV-Anlagen, bei Wärmepumpe etc., dann geht das schon. Wo wir in Zukunft und auch jetzt schon großes Augenmerk darauf legen, ist natürlich auch diese ganze Thematik mit den Nachhaltigkeitszertifikaten, weil unsere Investoren ja auch Artikel 8 oder Artikel 9 Fonds sind und sich da das Thema natürlich immer weiter verschärfen wird. Stichwort EU, Taxonomie etc. Und aber so speziell kann ich jetzt gar nicht irgendwie eine Maßnahme nennen. Wir versuchen natürlich überall auf alle Anforderungen immer einzugehen und da spielen ganz viele unterschiedliche Themen eine große Rolle, sei es das Niederschlagswasser, was gemanagt werden muss, auf dem Grundstück versickert werden muss, Gründächer, PV-Anlagen, begrünte Fassaden etc. Also solche Themen, die kommen schon in unserer Planung oder in den Projektentwicklungen auch immer wieder zutage und das wird auch permanent so umgesetzt. Ja, also von daher, dass in den Projekten an sich so auch über die Zertifizierungen gearbeitet wird. Ich glaube, da passiert dann schon ziemlich viel in unterschiedliche Richtungen, was den CO2-Abdruck angeht.
Ja, also Zertifizierung sicherlich ein wichtiges Thema und ich merke auch, dass bei euch viele Prozesse laufen und ihr euch viele Gedanken darüber macht. Kommen wir vielleicht noch zur Abschlussfrage, die ein bisschen in die Zukunft blicken lässt. Jetzt bekommen wir ja bald eine neue Regierung. Wenn man dich zum Bauminister, salopp gesagt, machen würde, wo würdest du für den Immobilienmarkt ansetzen?
Sehr spannend. Also ich glaube, der erste Ansatz wäre auf jeden Fall bei den Regelungen und Bauvorschriften, die wir da in den letzten Jahren, die sich ja so dermaßen verschärft haben und vieles komplizierter wurde. Ich meine, es gibt ja Ansätze mit dem Gebäudetyp E. Ich glaube, das ist der richtige Weg, auch den Genehmigungsprozess zu vereinfachen und nicht zu sehr in die Tiefe zu gehen, wenn es heißt, wir haben hier Wohnraum. Das sind so Themen, da wird dran gearbeitet, ja. Aber es sind auch viele andere Themen. Ich denke, ein weiterer Punkt, der sicherlich ein guter Ansatz wäre, ist das Thema der Senkung der Grunderwerbsteuer. Ich meine, wir in Bayern haben ja noch Glück mit 3,5%, aber in NRW zum Beispiel 6,5%, das schlägt richtig rein. Das ist auch so ein Punkt. Ob die AFA der richtige Weg ist, ja, für den einen oder anderen definitiv sehr spannend. Aber ich glaube, nach wie vor wäre auch einfach eine gewisse Sicherheit für die Branche wichtig, also in Form auch von Förderprogrammen, KfW-Programm, wenn man sich einfach mal anschaut, was da ja die letzten Jahre los war. Das war ja ein Dilemma, wenn da an einem einzigen Tag der Topf dann wieder leer ist. Überhaupt keine Sicherheit. Und ich glaube, diese Themen, die könnte man aufgreifen. Aber ja, es ist immer leicht gesagt, sage ich mal, aus der Ferne irgendwie dann mit dem Finger auf Berlin zu zeigen. Aber ja, grundsätzlich aktuell natürlich ein sehr spannendes und aufregendes Thema, wie sich da die Regierung bilden wird und was dann genau in unserer Branche, Bau- und Immobilienbranche passieren wird, werden wir sehen. Aber ich bin trotzdem sehr zuversichtlich, dass sich da in den nächsten Jahren bei uns auch wieder was tun wird und auch der Aufschwung da ist.
Ja, wirklich spannende Perspektive. Und ich glaube, dein Ansatz, gerade was Förderung und Unterstützung angeht, aber auch die Schnelligkeit in der Bürokratie, da sprichst du vielen aus der Seele. Dimitri, ich danke dir herzlich für die Zeit und die spannenden Einblicke in deine Arbeit bei Ten Brinke. Es war besonders beeindruckend zu hören, wie du dir die Herausforderungen angehst und gleichzeitig auch Innovation und Nachhaltigkeit in deinen Projekten vorantreibst. Vielen Dank dafür.
Gerne. Vielen Dank für die Einladung und ich hoffe, es hat Spaß gemacht.
Das war's für diese Folge von Urbio Insider. Wenn euch die Episode gefallen hat, dann abonniert uns doch, damit ihr keine der nächsten Folgen verpasst. Habt ihr eine Frage, Feedback oder wollt selbst mal Gast bei uns sein? Dann schreibt uns an podcast@urbio.com. Und falls ihr gerade über die nächste Finanzierung nachdenkt, wir unterstützen euch gerne. Den Link zur Terminvereinbarung, den findet ihr in den Shownotes. Also, vielen Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge.